Er ist ja jetzt in diesem Zimmer eingesperrt und hat den Brief jetzt gar nicht mehr bei sich, sondern hat ihn da unterm Teppich versteckt. Das heißt, wenn er jetzt irgendwo anders hin müsste, wäre der Brief wahrscheinlich einfach noch da. Okay, ich mache euch wieder stumm so lange. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, da guck mal. Ja, sehr gut. Wer es kann, macht selber. Gut. So, nächstes Kapitel. Der Burgherr und seine Tochter. Es war bestimmt schon spät am Tag, als Thüri plötzlich draußen vor dem Zimmer wieder Geräusche hörte. Die Tür ging auf und ein Mann kam herein. Es war weder ein grauer Ritter noch einer von ihren Schildknappen, sondern einer der blau gekleideten Diener des Burgherrn. Er hatte ein Tablett mit Essen bei sich, das er auf den Tisch stellte. Dann sah er Thüri kopfschüttelnd an und sagte: Jetzt will ich eure Hände doch eben losbinden, sonst bin ich ja vergebens die Treppe hinaufgestiegen. Das Losbinden kostete ihn ziemliche Mühe, aber schließlich gelang es doch. Thüri rieb sich die Handgelenke, jetzt konnte das Blut wieder besser durch seine Arme und Hände fließen. Aber das tat weh, so sehr, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. Er wollte sich aber nichts anmerken lassen, und so neigte er den Kopf und biss sich auf die Lippen. Der Diener hatte sich bis zur Tür zurückgezogen. Er sollte offensichtlich warten, bis Thüri gegessen hatte. Nach einer Weile war dieser in der Lage, mit der Mahlzeit zu beginnen. Sie bestand aus Brot und Wasser, aber das reichte ihm, denn er hatte inzwischen Hunger bekommen. Er aß schweigend. Er hatte beschlossen, nichts mehr zu sagen oder zu fragen und seine Gefangenschaft nach außen hin mit Stolz und Gleichmut zu ertragen. Als er fertig war, sagte der Diener, beinahe um Entschuldigung bittend: Jetzt muss ich euch wieder fesseln. Thüri ließ es ohne Widerspruch zu. Er spürte jedoch, dass der Diener es viel lockerer und oberflächlicher tat als der Ritter und seine Knappen. Sobald er wieder allein war, probierte er, ob es diesmal möglich war, sich zu befreien. Er war guter Hoffnung, dass es gelingen könnte. Wenn seine Hände erst einmal frei waren, war der Rest kein Problem. Trotzdem dauerte es unendlich lange, bis es nach vielem Rütteln und Drehen soweit war. Aber es glückte ihm. Eine Zeit lang blieb er sitzen und bewegte seine Arme und Beine, dann stand er auf und ging leise im Zimmer umher, bis die schlimmste Steifheit verschwunden war. Er schaute hinaus. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Es regnete nicht mehr, aber das Wenige, was er sehen konnte, wirkte düster und trostlos. Jetzt war er zwar nicht mehr gefesselt, aber auch nicht frei. Trotzdem fühlte er sich besser, ruhiger und mutiger. Auf jeden Fall konnte er jetzt den Brief lesen, bevor es zu dunkel sein würde. Aber es schien ihm nicht vergönnt zu sein. Schritte und Stimmen jenseits der Tür ließen ihn eilends zum Sessel zurückkehren, die Stricke um sich binden und so still dasitzen, als wäre er noch gefesselt. Der Burgherr kam herein. Er sah Thüri stirnrunzelnd an und sagte: So, es war also nötig, dich zu fesseln. Thüri machte ein hochmütiges Gesicht und schwieg. Er hoffte, dass der andere nicht auf die Idee kommen würde, die Stricke nachzusehen. Der Burgherr kam etwas näher, stemmte die Arme in die Seiten, blickte ihn aufmerksam an und fragte dann barsch: Wie heißt du? Thüri erwiderte seinen Blick, sagte jedoch nichts. Jawohl, einfach nichts sagen, rief der Burgherr gereizt. Das passt zu dir. Thüri zögerte mit der Antwort. Sie sagten auch nichts, erwiderte er schließlich. Sie und ihr habt mich gefangen genommen, ohne mich einer Schuld zu bezichtigen. Du wirst doch wohl wissen, weshalb du hier sitzt, sagte der Burgherr, ebenfalls nach kurzem Zögern. Du hattest doch den Ring, nicht wahr? Den Ring, rief Thury mit einer unkontrollierten Bewegung, die er sofort bremste. Was wisst ihr von dem Ring? Wem gehörte dieser Ring? Lautete die Gegenfrage. Wieder zögerte Thury, ehe er antwortete. Durfte er es sagen? Was soll's, dachte er schließlich. Wahrscheinlich weiß er es sowieso. Nur verstehe ich immer noch nicht, warum sie dauernd über den Ring reden und nie über den Brief. Und er sagte, dem schwarzen Ritter mit dem weißen Schild. Dem schwarzen Ritter mit dem weißen Schild, wiederholte der Burgherr langsam. Das sagst du also selbst. Und warum trugst du ihn dann? Warum ich ihn trug? Dieser Ring, du sagst es ja selbst, gehört dem schwarzen Ritter mit dem weißen Schild. Wieso konntest du ihn dann tragen? Aber der Ritter mit dem weißen Schild ist doch tot, rief Thury. Der Burgherr schaute ihn an, als wolle er seine Gedanken lesen. Habt ihr ihn gekannt? Fragte Thury. Der Burgherr kam einen Schritt näher und beugte sich über ihn. Er berührte mit einem Finger Thurys Brust und sagte, ja, der schwarze Ritter mit dem weißen Schild ist tot. Weißt du, wie er starb? Ja, sagte Thury, er wurde ermordet. Ja, sagte Thury, das weiß ich. Die Worte und das Benehmen des Burgherrn erstaunten ihn. Er wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Du weißt es, du weißt es. Der Burgherr richtete sich auf, warf noch einen Blick auf ihn, drehte sich um und verließ rasch den Raum. Thury starrte noch immer auf die Tür, auch als der Burgherr längst verschwunden war. Was bedeuteten dessen Worte? Er hatte das eigenartige Gefühl, dass sie einander irgendwie missverstanden hatten.
Und Mama?
Und wozu eigentlich all das Gerede über den Ring? War etwas Besonderes mit ihm? Ob sie nicht wollten, dass Minauris ihn sah? Hielten sie ihn gefangen, damit er seinen Auftrag nicht ausführen konnte? Aber dann wäre es doch einfacher gewesen, ihm den Brief wegzunehmen. Vielleicht dachten sie, er kenne die Botschaft schon, aber dann hätten sie ihn besser getötet. Der Ritter mit dem weißen Schild war doch auch ermordet worden. Plötzlich fiel ihm ein, dass der Burgherr gesehen haben musste, dass seine Fesseln los waren. Ja, er musste es gesehen haben, aber er hatte nichts daran geändert. Thury hatte sich inzwischen hingekniet, um den Brief unter dem Teppich hervorzuholen. Da vernahm er plötzlich ein merkwürdiges Geräusch. Schritte, Geraschel, Geschlurfe, ein leises Klicken. Es kam nicht von der anderen Türseite und ebenso wenig durch das Fenster. Dann hielt er den Atem an. Einen Augenblick schien es, als werde der Wandteppich, auf den er als Gefesselter so lange geschaut hatte, tatsächlich lebendig. Aber dann war ihm klar, dass der Teppich sich nur bewegte. Er sprang auf und ging zu ihm hin. Er hörte ein Geräusch, als wenn etwas scheuerte. Der Teppich bewegte sich noch heftiger und wurde beiseite geschoben. Dahinter sah er eine dunkle Öffnung in der Wand. Und in dieser Öffnung stand eine Jungfrau, einen Finger auf die Lippen gelegt. Thury starrte sie verwundert an. Sie war jung, ungefähr in seinem Alter, und hatte lange schwarze Zöpfe. Er erkannte in ihr eine der Jungfrauen, die am Abend zuvor am Tisch des Burgherrn gesessen hatten. »Wer seid ihr?« flüsterte er. »Still«, sagte das Mädchen leise, »man darf mich nicht hören.« »Warte.« Sie verschwand in der dunklen Öffnung, die wahrscheinlich zu einer geheimen Tür führte. Thury hörte wieder das scheuernde Geräusch, er ging näher heran und schaute in die Dunkelheit. Die Jungfrau erschien von Neuem, diesmal mit einem großen Bündel auf den Armen. Hier, flüsterte sie, nimm das. Thury gehorchte und legte das Bündel auf den Tisch. Die Jungfrau verschwand erneut, war aber in einem Augenblick zurück. In jeder Hand hielt sie etwas, das im späten Abendlicht glänzte. Ein Schwert und einen Dolch. Sie legte beide Gegenstände zu dem Bündel auf den Tisch und sagte immer noch flüsternd, »Das ist für dich. Versteck es unter deiner Kutte. Schnell, bevor jemand kommt.« Sie öffnete das Bündel. Thury sah, dass sich ein Kettenhemd darin befand. »Warum bringt ihr mir das?« flüsterte er. »Und wer seid ihr?« »Ich bin Lavinia«, antwortete das Mädchen, »die Tochter des Burkhain. Ich darf von nichts etwas wissen, aber ich hörte einige Dinge, die sie sagten. Sie wollen dir Böses tun.« »Die grauen Ritter?« Das Mädchen nickte. »Ja, die grauen Ritter. Gleich werden sie kommen und dich holen.« »Aber warum denn? Wer sind sie?« »Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie sind bitterböse. Was hast du ihnen getan, dass sie so sind?« »Nichts«, sagte Thury. »Ich weiß nichts über sie. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Jedenfalls, soweit ich das wissen kann. Denn sie haben ihr Visier nicht vor mir geöffnet.« Das Mädchen blickte sich um. »Ich habe diese Sachen aus Vaters Waffensaal genommen«, sagte sie. »Vielleicht kannst du dich damit schützen. Zieh das Kettenhemd an. Bewaffne dich.« »Warum helft ihr mir?«, fragte Thury. Sie antwortete nicht sofort. »Was du auch getan hast«, sagt sie schließlich, »ich konnte nicht ertragen, dass du ihrer Rache wehrlos ausgeliefert sein würdest.« »Ihrer Rache?« Dieses Wort schnappte ich auf. »Rächer der vier Winde«, so lautet ihr Name, wie einer der Burgbewohner sagte. »Doch ich muss jetzt gehen. Vater darf nicht wissen, dass ich hier bin.« »Ich bin euch so dankbar«, sagte Thury. Plötzlich schien das Mädchen zu erschrecken. »Horch«, flüsterte sie. Thury hörte das gleiche Geräusch, das er auch kurz zuvor vernommen hatte. »Da kommt jemand die Geheimtreppe herauf«, flüsterte Lavinia. »Das kann nur einer von der Familie sein, wahrscheinlich mein Vater. Schnell, versteck die Sachen!« Eilends half sie Thury, das Kettenhemd und die Waffen unter dem großen Tisch zu verbergen. Inzwischen war auf der Geheimtreppe deutlich das Geräusch von Schritten zu hören. Ein paar Augenblicke später erschien der Burka in der Öffnung der Tapetentür. Als er seine Tochter sah, runzelte er die Stirn und sagte erbost, »Lavinia, was tust du hier?« Das Mädchen sah ihn halb ängstlich, halb herausfordernd an. »Vater«, begann sie, »ich...« »Geh in dein Zimmer«, fiel der Burka ihr streng ins Wort. »Ich werde nachher mit dir reden. Marsch, geh!« Das Mädchen gehorchte sofort. Der Burka sah Thury an, der sich vor den Tisch gestellt hatte, in der Hoffnung, so das Darunterliegende zu verbergen. Eine Weile schauten sie sich schweigend an. »Also«, sagte der Burka schließlich, »ich bin gekommen, um dir etwas zu bringen.« Er zögerte, räusperte sich und sagte dann beinahe barsch, »Einen Moment!« Er verschwand in der dunklen Türöffnung und kam augenblicklich mit einem großen Paket zurück, das er Thury zu Füßen legte. »Hierin befinden sich ein Kettenhemd, ein Dolch und ein Schwert«, sagte er kurz angebunden. »Zieh das Kettenhemd an und bewaffne dich.« Also jetzt hat er es zweimal, ne, ist klar. Thurys Augen wanderten erstaunt vom Burkhain zum Paket. Das hatte er wahrlich nicht erwartet. Dann wurde ihm die Komik der Situation bewusst. Erst schickte der Burka seine Tochter ärgerlich weg und dann gab er ihm dasselbe wie sie. Er konnte nicht anders, er musste lächeln. Wenn der Burka wüsste, was unter dem Tisch lag. »Ich danke euch«, sagte er, »weshalb bringt ihr mir diese Sachen?« Der Burke antwortete nicht sofort. In seiner Miene lag ein Gemisch verschiedenster Empfindungen. Barschheit, Verlegenheit und Erstaunen. »Du bist schließlich nicht mein Gefangener«, sagte er dann. »Ich spreche kein Recht über dich. Aber du warst mein Gast und was du auch getan haben magst, ich möchte, dass du dich im Notfall verteidigen kannst.« »Wogegen denn?« rief Thury. »Still, das wirst du schon merken«, sagte der Burke. Er wandte seinen Blick von Thury ab und ließ ihn durchs Zimmer schweifen. Seine Augen entdeckten das Bündel, das unter dem Tisch lag.
Er machte eine flüchtige Bewegung des Erstaunens, sagte jedoch nichts. »Wie kann ich mich verteidigen, wenn ich nicht weiß, wogegen?« sagte Thury leise. »Wie kann ich mich selbst freisprechen, wenn ich nicht weiß, warum ich hier gefangen sitze? Wer sind die Ritter, die ihr als eure Freunde bezeichnet? Glaubt ihr, dass ich zu Unrecht gefangen genommen wurde?« »Von diesen Fragen kann ich keine einzige beantworten«, sagte der Burgherr. »Sprich gleich zu den grauen Rittern, wenn du vor ihnen erscheinen musst. Ich gebe dir die Gelegenheit, dich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu verteidigen.« Er wollte gehen, doch Thury griff nach seinem Arm und sagte, »Ihr glaubt nicht, dass ich etwas Verkehrtes getan habe. Deshalb bitte ich euch, gebt mir die Möglichkeit zu fliehen. Lasst mich aus dieser Burg, deren Herr ihr seid, flüchten.« Der Burgherr entzog ihm den Arm. »Ah, du bist feige«, sagte er böse. »Fliehen willst du also? Nur wer ein schlechtes Gewissen hat, denkt an Flucht. Bitte mich nicht noch einmal darum, sonst tut es mir noch leid, dass ich dir Waffen gebracht habe.« »Ich bin kein Feigling«, begann Thury, aber dann schwieg er. Er konnte ja doch nicht erklären, dass er gute Gründe hatte, flüchten zu wollen. »Still«, sagte der Burgherr und blickte zur Tür. »Ich gehe jetzt. Es wird bald soweit sein.« Er verschwand hastig, ohne noch etwas zu sagen. Die Geheimtür schloss sich lautlos hinter ihm. Thury lief zu ihr hin und versuchte, sie wieder zu öffnen, aber es gelang ihm nicht. Schließlich ließ er davon ab und schaute sich im Zimmer um, das nun fast völlig dunkel war. »Es wird bald soweit sein«, hatte der Herr von Mistrinaut gesagt. »Offensichtlich sollte er vor den geheimnisvollen grauen Rittern erscheinen.« Dann musste der Brief eben ungelesen bleiben. »Was habe ich davon, wenn ich die Botschaft kenne«, dachte er, »wenn sie mich höchstwahrscheinlich töten werden. Sie sind zu viert, ich bin allein.« Doch der Gedanke an die Waffen gab ihm Mut. Er war nicht völlig allein. Zwei Menschen hatten etwas für ihn getan. Er würde sich bis zum Äußersten verteidigen. Er würde den Burgherrn überzeugen, dass er dessen Hilfe wert war. Schnell zog er seine Kutte aus und überlegte, was er tragen wollte. Er nahm den Dolch und das Kettenhemd von Lavinia, aber das Schwert vom Burgherrn. Letzteres war besser, es war scharf und leicht. Er war schnell fertig. Dann zog er seine Kutte wieder an, sodass alles so gut wie möglich verborgen war. Das zweite Kettenhemd und die Waffen schob er unter den Tisch. Er zog den Brief unter dem Teppich hervor, barg ihn wieder an seiner Brust. Dann setzte er sich hin und wartete. Nicht lange und er hörte Schritte vor seinem Gefängnis. Der Schlüssel knarrte und die Tür flog auf. Zwei graue Schildknappen kamen herein. Einer mit einer Fackel, der andere mit einem Speer. Beide hatten ihr Visier heruntergezogen. Schweigend gaben sie Thury zu verstehen, dass er ihnen folgen sollte. Wir fangen das nächste Kapitel noch an, vielleicht hören wir wieder zwischendrin auf. Das heißt nämlich, der Kampf mit den grauen Rittern. Zwischen den beiden Schildknappen ging Thury die Treppe hinunter, endlose Stufen durch verschiedene Zimmer und Gänge. Es war ganz still, die Burg schien wie ausgestorben. Endlich kamen sie auf einen Innenhof, den Thury noch nicht kannte. Er war von einer Säulengalerie umgeben, in der hier und da brennende Fackeln hingen. Mitten auf dem Hof standen die vier grauen Ritter nebeneinander und warteten auf ihn. Etwas seitlich davon sah er die beiden anderen Schildknappen mit Trommeln und Schlagstücken. Als Thury den Innenhof betrat, begannen sie auf das Zeichen eines der Ritter leise zu trommeln. Thury kam alles ganz unwirklich vor. Die stille Burg, der fast dunkle Innenhof, auf den ein leichter Nieselregen fiel, die schweigenden Ritter, die dumpfen Trommelwirbel. Die Schildknappen, die Thury geholt hatten, begleiteten ihn bis dicht vor die grauen Ritter. Danach zogen sie sich zurück, um die Tore zu bewachen, die auf den Innenhof führten. Thury blieb stehen und betrachtete die vier Ritter. Sie waren in voller Rüstung, das Visier niedergeschlagen, den Schild am Arm, die Hand auf dem Schwertknauf. Wisst ihr, was ein Knauf ist? Ein Griff. Griff vom Schwert ist der Knauf.
Ihr habt mich kommen lassen, sagte Thury. Was wollt ihr von mir? Er musste ziemlich laut sprechen, um die Trommelwirbel zu übertönen. Die grauen Ritter schwiegen. Was wollt ihr von mir? Wiederholte Thury. Die grauen Ritter schwiegen, aber die Trommelschläge klangen lauter. Was wollt ihr von mir? Rief Thury zum dritten Mal. Er konnte jedoch nicht einmal seine eigene Stimme hören, so laut wurde getrommelt. Die grauen Ritter blieben bewegungslos stehen und starrten ihn an. Thury fühlte, dass sein Mut ihn verließ, dass sein Wille gelähmt wurde. Er wollte noch etwas sagen, aber die Worte erstarben ihm auf den Lippen. Es war, als sei er am Boden festgenagelt. Und die Trommelwirbel wurden lauter und lauter, dunkler und dröhnender. Das Echo klang von den hohen, finsteren Mauern zurück. Plötzlich zog einer der Ritter sein Schwert und hob es über den Kopf. Die drei anderen machten es genauso und der erste kam einen Schritt näher, wie ein Schatten aus einem bösen Traum. Doch jetzt gewann Thury seine Handlungsfähigkeit zurück. Er wich zurück, drehte sich um und rannte davon, so schnell es ihm in seiner langen Kutte und mit dem, was er darunter versteckt hatte, möglich war. Er rannte über den Innenhof und die Ritter folgten ihm. Ihre Schritte dröhnten auf dem nassen Boden. Thury sah, dass ein Schildknappe ihm entgegenkam, um ihn aufzuhalten. Aber es war gar nicht seine Absicht zu flüchten. Er wusste, dass er das nicht konnte. Im Laufen löste er rasch den Strick von seiner Taille und ließ die Kutte fallen. Dann blieb er stehen, wandte sich um und zog sein Schwert. Die grauen Ritter waren ganz nah. Drei blieben ebenfalls stehen, doch der vierte stürmte voran, die Waffe zum Schlag bereit. Als der Schlag jedoch niedersauste, wurde er abgewehrt. Thury überraschte den Ritter völlig. Er schlug so verbissen auf ihn ein, dass er ihn zum Straucheln brachte. Der Ritter war schnell wieder auf den Beinen, auch wenn es ihn Mühe kostete. Thury stellte sich in Positur, das Schwert in der einen, den Dolch in der anderen Hand. Er dachte nicht mehr an seine Angst, sondern brannte vor Kampfeslust. Die Ritter blieben einen Moment lang stehen, sie schienen zu zögern. Dann kam einer der anderen näher und griff Thury an. Die Schwerter klirrten aufeinander. Thury kämpfte wie ein Besessener. Er stritt um sein Leben und um den Brief. Außerdem war er wütend über die Art, wie die Ritter ihn behandelten. Er schlug seinen Gegner zurück, sah aber den Nächsten schon bereitstehen und dachte, sie werden weitermachen, bis ich tot bin. Erschlagen. Doch die Ritter schienen wieder zu zögern. Sie standen dicht beieinander und sahen sich an. Thury merkte plötzlich, dass das Trommelgeräusch verstummt war. Und noch einmal rief er laut. »Was wollt ihr von mir? Sprecht! Fordert mich notfalls heraus, aber sagt mir, warum!« Ein paar Augenblicke lang war es so still, dass er das leise Rauschen des Regens hörte. Dann flüsterte einer der Ritter seinem Gefährten etwas zu. »Seid ihr wirklich Ritter?« rief Thury. »Oder seid ihr nur Feiglinge, die sich hinter einem geschlossenen Visier verbergen? Sagt mir, wer ihr seid!« Einer der Ritter wandte sich ihm zu und fragte laut, »Und wer bist du?« Thury erkannte ihn an der Stimme, es war der Ritter mit dem silbernen Horn. »Du bist nicht Bruder Tamin vom braunen Kloster«, fügte er hinzu. »Ich brauche nicht zu sagen, wer ich bin«, entgegnete Thury. »Ich kenne euch nicht, ich habe euch nichts getan und ich habe nichts mit euch zu tun.« »Nein, du kennst uns nicht«, sagte der Ritter. »Wir nennen uns Graue Ritter«, fuhr ein anderer fort, derjenige mit der barschen Stimme. »Grau ist die Farbe der Trauer, weißt du das?« »Die vier grauen Ritter, die Rächer der vier Windrichtungen. Wir suchen den Jüngling, der durch den Wald flüchtete, mit einem glitzernden Ring am Finger.« »Warum?« rief Thury und dann plötzlich. »Wie heißt ihr? Ihr seid doch keine roten Reiter.« Die Ritter machten eine Bewegung des Erstaunens. Der, welcher zuletzt gesprochen hatte, trat einen Schritt näher, als ob er wieder angreifen wollte. Doch der Ritter mit dem Silberhorn hielt ihn zurück und sagte zu Thury, »In einem Punkt hast du recht. Du musst wissen, wer wir sind, auch wenn du uns vorher noch nie begegnet bist.« Er schlug das Visier hoch und die anderen folgten seinem Beispiel. Thury konnte ihre Gesichter in der Dunkelheit nicht gut sehen, aber er hatte den Eindruck, sie tatsächlich nicht zu kennen. Die Ritter, die gesprochen hatten, waren dunkelhaarig und trugen Bärte. Die beiden anderen schienen jünger zu sein. »Wir sind fahrende Ritter«, sagte der Ritter mit dem Horn. »Das hier ist Ritter Bendu und das sind Ritter Awaut und Ritter Ewein aus dem Westen. Ich selbst bin Ritter Ristridin aus dem Süden.« »Ritter Ristridin aus dem Süden?« Thüri hatte diesen Namen oft gehört. Es war ein berühmter Name und sein Träger ein berühmter Ritter. Welchen Namen er auch erwartet hatte, diesen jedenfalls nicht. »Aber wer bist du?« fragte Ritter Bendu ungeduldig. Er war der dunkelste, bärtigste und gröbste von den Vieren. Thüri antwortete laut und stolz. »Ich bin Thüri, Sohn des Thüri.« »Also doch«, murmelte Ritter Bendu. Er beugte sich vor und fragte, »Thüri, Sohn des Thüri, warum bist du aus der Kapelle weggelaufen in der Nacht vor deinem Ritterschlag?« Auch diese Worte überraschten Thüri sehr. »Warum«, stammelte er, »doch dann hat er sich wieder in der Gewalt.« Er antwortete mit der Gegenfrage, »Was geht euch das an, Ritter Bendu?« »Jetzt platzt mir aber langsam«, begann Ritter Bendu wütend, aber Ritter Ristridin fiel ihm ins Wort. »Thüri«, sagte er geduldig, »es ist doch wahr, dass du in der Nacht, bevor du zum Ritter geschlagen werden solltest, aus der Kapelle weggelaufen bist.« »Ja«, sagte Thüri, »das ist wahr.« »So etwas ist noch nie passiert, seit Menschengedenken nicht.« Ein angehender Ritter, der vor seiner Nachtwache wegläuft. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. »Weshalb hast du das getan, Thüri, Sohn des Thüri?« »Du musst doch einen Grund dafür gehabt haben.« »Ja, ich hatte einen Grund«, sagte Thüri. »Natürlich hatte ich einen Grund, aber ich kann euch nicht sagen, welchen.« »Kannst du uns dann vielleicht erzählen, warum du ein Pferd gestohlen hast und damit durchgegangen bist?«, fragte Ritter Bendu. »Kannst du uns ferner erzählen, warum du in den Wald geflüchtet bist und dich versteckt hast? Und vor allem, kannst du uns sagen, warum du seinen Ring an deinem Finger trugst?«, fuhr Ritter Ewein fort. »Und warum hast du das Pferd Adernwen geritten? Warum du das Pferd Adernwen geritten hast, das dir nicht gehörte und das bis jetzt nur einem einzigen Meister gehorcht hat?« Die grauen Ritter blickten Thüri an und warteten auf seine Antwort. »Weißt du, wem dieser Ring gehörte?«, fragte Ritter Ristridin, als die Antwort auf sich warten ließ. »Und weißt du, wer der Herr des schwarzen Pferdes Adernwen war?« »Natürlich weiß ich das«, sagte Thüri, »der schwarze Ritter mit dem weißen Schild.« »Richtig«, sagte Ritter Bendu, »der schwarze Ritter mit dem weißen Schild.« Die Ritter schwiegen erneut und schauten einander an. »Weshalb fragt ihr mich all das?«, wollte der junge Mann wissen. »Weshalb seid ihr mir gefolgt, um mich zu fangen, lebend oder tot? Was ist mit diesem Ring? Er gehört mir.« »Dieser Ring gehört dir?«, rief Ritter Ewein. »Und wie in drei Teufelsnamen bist du daran gekommen?« »Ich habe ihn bekommen«, antwortete Thüri. »Bekommen?« klang es in sämtlichen Tonarten von ungläubig über verwundert bis erstaunt. Thüri zögerte kurz, ehe er fortfuhr. Er durfte nicht zu viel erzählen. Bis jetzt verlief das Gespräch ganz anders, als er erwartet hatte. »Der schwarze Ritter gab ihn mir«, sagte er schließlich. Jetzt war es Ritter Ristridin, der näher kam. »Gab ihn dir«, wiederholte er. »Aber was ist denn mit ihm passiert?« »Er ist ermordet worden«, sagte Thüri. »Jawohl, ermordet«, rief Ritter Bendu. »Nicht geschlagen, nicht gefallen, sondern ermordet.« Er schwieg so plötzlich, als hätte er sich auf die Zunge gebissen. »Thüri, Sohn des Thüri«, sprach Ritter Ristridin. »Fast wärst du ein Ritter gewesen, wie dein berühmter Vater, aber du bist davongelaufen und hast deine Pflicht vernachlässigt. Wie du sagst, kannst du uns den Grund nicht verraten. Kannst du uns wenigstens sagen, wie es mit dem schwarzen Ritter mit dem weißen Schild zu Ende ging?« »Er wurde in einen Hinterhalt gelockt«, antwortete Thüri. Dann unterbrach er sich. Wie ein Blitz schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. »Ihr habt ihn gekannt«, rief er. »Ihr wart ein Freund von ihm.« »Sprich«, sagte Ritter Ristridin. Thüri musste sich erst noch an seine unerwartete Eingebung gewöhnen. Er spürte, dass er richtig gedacht hatte. »Der schwarze Ritter mit dem roten Schild forderte ihn heraus«, fuhr er fort. »Aber es war eine Falle. Die roten Reiter griffen ihn zu vielen an und so starb er. Er war noch nie in einem Zweikampf geschlagen worden.« Die Ritter sagten nichts, aber Thüri fühlte, dass sich ihre Haltung ihm gegenüber geändert hatte. Und er fuhr leise fort.
Ich musste ihm seine Maske abnehmen, denn er sagte, man müsse dem Tod immer mit offenem Visier entgegentreten.
Die Stille lastete schwer. »Du warst also bei ihm«, sagte schließlich Rita Ewein. »Ja«, sagte Thury, »aber ich kam zu spät.« »Du sagst, dass die Roten Reiter ihn ermordet haben?«, fragte Rita Bendu. »Und was ist mit dem Ring?« »Den gab er mir«, sagte Thury. »Weshalb?« Darauf gab Thury keine Antwort. »Er gab ihn mir«, wiederholte er, »und jetzt möchte ich ihn gerne wiederhaben.« Als die grauen Ritter sich nicht rührten, fügte er hinzu, »Außerdem will ich wissen, warum ihr mich all dies gefragt und weshalb ihr mich so behandelt habt.« »Ja, darauf müsst ihr wohl eine Antwort geben«, erklang plötzlich eine andere Stimme aus der Dunkelheit, kam der Burgherr zum Vorschein. »Ihr, Herr Rafox«, sagte Ritter Ristedin und fuhr fort, »ihr seid es, der ihm Waffen gegeben hat?« »Natürlich«, antwortete der Herr von Mistrinaut ruhig. »Und das war auch gut so. Was für ein Gesicht würdet ihr wohl gemacht haben, Ritter Ristridin, wenn ihr und eure Gefährten diesen Jungen erschlagen hättet in eurer blinden Rachsucht, ohne ihm auch nur zuzuhören? Wie hättet ihr euch gefühlt, Ritter Ristridin aus dem Süden, Vorkämpfer für Friede und Recht, wenn ihr Unrecht getan, euer Rittertum entehrt und euren Ruhm Lügen gestraft hättet? Wie hättet ihr alle euch gefühlt, ihr Ritter Bendu und ihr Ritter Awaut und ihr Ritter Ewein? Selbstverständlich gab ich ihm Waffen, und ich selbst bin ganz in der Nähe gewesen, bereit einzugreifen. Denn von Anfang an habe ich an euren Vermutungen gezweifelt.« »Ihr glaubt ihm also«, sagte Ritter Bendu und machte eine Geste in Thurys Richtung. »Tut ihr das denn immer noch nicht, Ritter Bendu?«, lautete die Gegenfrage des Burgherrn. Es wäre verständlich, wenn wir ihm glauben«, sagte Ritter Bendu. »Er ist jung und tapfer und er hat ein ehrliches Gesicht. Außerdem trägt er einen bekannten Namen. Er ist der Sohn von Thury dem Tapferen. Aber die meisten von uns wissen, dass man darauf nicht immer vertrauen kann.« »Es ist entweder er oder der Ritter mit dem roten Schild«, murmelte Ritter Ewein. »Eher scheint es mir der Letztere zu sein.« Thury blickte mit wachsendem Erstaunen von einem zum anderen. »Ich glaube ihm«, sagte Ritter Ristridin laut und deutlich. Aber Thury wurde ungeduldig. »Ihr Ritter«, sagte er, »ihr habt immer noch nicht meine Frage beantwortet.« Die grauen Ritter schwiegen. Ristridin räusperte sich. »Sprecht, Ristridin«, sagte der Burgherr, »das seid ihr ihm schuldig. Ihr findet es unangenehm, ihr glaubt es jetzt nicht mehr, aber trotzdem, ihr habt es geglaubt und entsprechend gehandelt. Also, äußert eure Beschuldigung, lasst sie ihn hören.« Er trat auf einen der Schildknappen zu und nahm ihm die Fackel aus der Hand. Dann ließ er den Lichtstrahl auf Thurys Gesicht fallen. Ritter Ristridin zögerte einen winzigen Augenblick, dann sagte er, »Thury, der Grund, weshalb wir dich suchten, ist dieser. Wir glaubten, dass du den schwarzen Ritter mit dem weißen Schild ermordet hättest, dass du den Ring gestohlen hättest und auf seinem Pferd geflüchtet wärst. Aber der Himmel möge mein Zeuge sein. Nun glaube ich, dass diese Anschuldigung falsch war.« So, das war's für heute und das war's... ja, für die nächsten Tage. Also Weihnachten machen wir eine Pause. Morgen, übermorgen, übermorgen. Und ich denke mal, dass wir dann nach den Weihnachtsfeiertagen weiterlesen. Okay?
Warte mal kurz. Das musst du.
Tschüss, Martin. Schöner Baum.
Tschüss, Martin.
Tschüss, frohe Weihnachten.
Wann ist nochmal das nächste?
Also morgen und die nächsten paar Tage, nicht über die Feiertage. Ich schätze mal dann am, was ist, Sonntag oder Montag, wenn die Feiertage rum sind. Alle zu Hause. Okay?
Habe ich mich schon. Wir sind auch zu Hause.
Frohe Weihnachten, Martin.
Ja, frohes Fest euch allen.
Schönen Tag. Jo. Schöne Tage, bleibt gesund, Junge.
Ja, ihr auch, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja. Ciao. Tschüss.